Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei in uns lebendig. Amen. Wir hören zunächst den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Buch Jesaja.
Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Liebe Gemeinde, ich nehme das Wesentliche gleich vorweg. Unser Predigttext hat eine zentrale Verheißung an sein Volk Israel. Ich wiederhole, was wir gerade gehört haben, denn es sollen Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich würde mir für den heutigen Sonntag wünschen, dass Sie diese zentrale Zusage Gottes für sich persönlich nach Hause nehmen. Gottes Gnade und Frieden wird Sie und mich nie verlassen. Das ist die Kernaussage für diesen Sonntag. Und das gilt auch, wenn alles andere im Leben zu zerbrechen scheint oder sich verändert. Und das geschieht ja gerade in vielfältiger Weise um uns herum. Es ist eine Ermutigung, dass wir uns auf Gottes Versprechen verlassen und auf ihn vertrauen können. Das ist auch Trost und Ermutigung für Menschen, die durch schwere Zeiten gehen. Sie sollen und können sich an Gottes Liebe und Treue festhalten. Als Christinnen und Christen dürfen wir diese Verheißung Gottes als prophetische Vorhersage auf Jesus und das Neue Testament beziehen. Deshalb passt diese Verheißung auch zum Sonntag Letare. Freuet euch! Als Christinnen und Christen glauben wir, dass Jesus die Erfüllung dieser Verheißung ist. Er ist unser Erlöser und Retter. Er stellt den Bund des Friedens zwischen Gott und uns wieder her. Er gibt uns den Zugang zu Gottes unendlicher Gnade. Zugleich ist dieser Text aber auch kantig und enthält Aussagen über die Abwesenheit Gottes, auch über seinen Zorn. Und diese Aussagen mögen uns möglicherweise nicht gefallen. Dazu kurz zur Vorgeschichte zu diesem Abschnitt aus dem Buch Jesaja. Gott hat sein Volk auserwählt, damit es Gottes Heilsplan für die Menschen lebt und umsetzt. Aber das Volk weicht immer wieder von Gott ab, lebt nicht nach seiner Bestimmung, sondern geht seine eigenen Wege. Darauf zieht Gott sich zurück, lässt es allein und schutzlos und Israel wird erobert und ins Exil geschickt. Dazu sagt Gott, ich habe dich einen Augenblick verlassen. Es ist die Reaktion Gottes auf das Fehlverhalten, biblisch gesprochen, der Sünde des Volkes Israel. Wir dürfen ja nicht nur die tröstenden Worte unseres Textes auf uns beziehen und den Rest ausklammern. Das ist die Frage, die uns so oft beschäftigt. Gott, wo bist du? Da sind sie, die ängstigenden Bombennächte in den Schutzbunkern oder die eisige Kälte und der Hunger in den Ruinen der zerbrochenen Häuser der Ukrainerinnen und Ukrainer. Da stirbt ein geliebter Mensch und der Partner oder die Partnerinnen stehen plötzlich leer und verloren da. Es ist kalt geworden in meiner Wohnung, so sagt eine Betroffene, kalt auch in meinem Leben. Wo ist Gott? Oder auch, warum müssen wir dies erleben? So die berechtigten Fragen. Die Hütte des Lebens bekommt Risse, bekommt einen Schlag, ist einsturzgefährdet. Wo ist Gott, fragen Menschen in solchen Situationen. Sie fühlen sich hinauskatapultiert aus dem Leben und ungeborgen und unbehaust. Es sind Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Ich habe dich verlassen, ich habe mein Angesicht vor dir verborgen. Das ist ja hier nicht nur ein Gefühl, es ist eine Tatsache, die der Prophet als Handeln Gottes beschreibt. Nimmt man diese Worte ernst, dann geht die Geschichte eben nicht aus wie in jenem anrührenden Bild von den Spuren im Sand. Vielleicht kennen Sie sie, diese Geschichte. Ein Mann hält im Traum ein Zwiegespräch mit Gott. Rückblickend auf sein Leben bemerkt er, dass an manchen Stellen zwei Fußspuren zu sehen sind, an anderen dagegen nur eine. Und das war immer genau in jenen Phasen seines Lebens, als es ihm am schlechtesten ging. Er beklagt sich darüber bei Gott, weil er meint, dieser habe ihn auf seinen schwersten Lebenssituationen im Stich gelassen. Worauf er die Antwort bekommt: An diesen Stellen kannst du nur eine Fußspur sehen, denn da habe ich dich getragen. Diese Geschichte redet ja von einem Wahrnehmungsproblem, nämlich dass wir in schweren Zeiten des Lebens Gottes Spuren neben uns nicht mehr gesehen haben, weil er uns getragen hat. Jesaja spricht hier aber nicht von einem Wahrnehmungsproblem, er spricht von der tatsächlichen Abwesenheit Gottes. Da gibt es kein tröstliches Aufatmen am Ende, sondern es ist wirklich so: Ja, ich, Gott, habe dich verlassen, war nicht anwesend, habe dich nicht begleitet. Und Jesaja benennt auch den Grund hierfür. In seinem Zorn hat sich Gott von den Menschen abgewandt und sich verborgen gehalten. Mit dieser Stimme ist Jesaja nicht allein. Viele andere Stellen in der Bibel führen den Zorn Gottes als Grund für seine Verborgenheit ins Feld. Da ist es dann mit der Gnade und dem Erbarmen Gottes vorbei. Und Menschen bekommen eine frostige und dunkle Seite Gottes zu spüren. Psalmen sprechen von dieser Erfahrung. Das sind kantige, unbequeme Worte des Propheten. Die Noah-Geschichte ist ja nicht nur hübsch für den Kindergottesdienst, weil man so schöne Regenbogen malen kann. Nein, sie ist zunächst einmal ja die Geschichte der Vernichtung von Gottes Geschöpfen, mit wenigen Ausnahmen. Ich gestehe, dass das dahinterstehende Gottesbild für mich problematisch ist. In der Kirche wurden Menschen durch die Androhung mit der Strafe Gottes gefügig gemacht. Denken Sie nur an den Ablasshandel, Geld für Sündenerlass oder Hinweise von heute wie diese. Dann gilt AIDS als Strafe eine Strafe Gottes für sexuelle Freizügigkeit, die Finanzkrise als Strafe für Geldgier, die Umweltprobleme als Strafe für übermäßigen Konsum, persönliche Probleme und Krankheiten als Strafe für ein persönliches Fehlverhalten oder eine Pandemie als Strafe für kollektives Fehlverhalten und Gottvergessenheit. Ja, es muss Regeln geben, auf die wir uns als Gesellschaft verständigen. Das Grundgesetz ist eine solche Regel. Das Strafrecht und viele weitere Regeln. Und es muss bei Übertreten dieser Regeln Rechtsprechung geben und auch Strafen. Die Bibel kennt Gottes Strafe mit dem Ziel einer Verhaltensänderung. Daran kommen wir nicht vorbei. Trotzdem sollen wir uns hüten, zu schnell zu sagen, das ist die Strafe Gottes. Weder in der Gesellschaft noch in unserem eigenen Leben. Und schon gar nicht sagen wir das über andere. Und Gott, er vollzieht im Verlauf unseres Predigttextes eine entscheidende Wende. so wie bei Noah. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. An diese Zusage können wir uns halten. Wie sollen wir umgehen mit unseren Fragen nach Gottes Zorn und seinen Strafen und unseren Zweifeln? Die richtige Antwort scheint mir immer, sich Christus zuzuwenden. In ihm begegnet uns seine Gnade und seine Liebe. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, wie weit seine Liebe geht. Und wenn wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe, dann vertrauen wir darauf, dass sein Wille gut für uns ist, auch wenn wir den Sinn spontan nicht erkennen. Wer sich zu Christus hält, fällt nie aus dem Bund des Friedens, der Liebe und der Gnade. Martin Luther ist verzweifelt am Begriff der Gerechtigkeit Gottes, weil er wusste, dass er es nie schaffen würde, vor Gott ein gerechtes Leben zu führen. Doch dann entdeckte er, diese Gerechtigkeit wird uns geschenkt durch Glauben und Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes, in Jesus Christus. Wir können unsere Beziehung zu Gott in unserem Leben unterschiedlich deuten, zum Beispiel als Strafe oder Geschenk, aber unsere Gefühle und Deutungen können uns täuschen. Darauf ist kein Verlass. Entscheidend in Gottes Beziehung zu uns sind nicht unsere Gefühle, auch nicht unsere Deutungen, sondern Gottes Zusage, die er uns in Jesus Christus gibt, in seinem Wort. Wenn Luther voller Zuversicht, voller Zweifel war, ob Gott ihn liebt, dann hat er sich an die Zusage in der Taufe berufen. Luther war der Überzeugung, an der Tür zur Ewigkeit sagt Christus, er hat zwar alle Gebote übertreten, aber er hängt an meinem Rockzipfel. Lass ihn durchschlupfen. Wir sollen Gott nicht verharmlosen und aus ihm keinen lieben, netten Onkel machen. Aber in Christus gilt, sein Handeln gegenüber uns ist von der Liebe bestimmt. Als Christinnen und Christen dürfen wir darauf vertrauen, dass dieser Wechsel zwischen Schuldigwerden und der Bestrafung durch Gott in Jesus Christus aufgehoben ist. Wir leben täglich aus seiner Vergebung und bitten, vergib uns unsere Schuld. Dass er das tut, darauf vertrauen wir. Aus dieser Vergebung leben wir. Es heißt da, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Das Sammeln bezieht sich auf die Verheißung Gottes, dass er sein Volk wieder sammeln und zurückführen wird in das verheißene Land. Dies ist Grund großer Freude und zeigt Gottes Barmherzigkeit und Treue gegenüber seinem Volk. Das letzte Wort Gottes ist nie seine Strafe. Das letzte und gültige Wort Gottes über uns und unser Leben ist seine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Unser fester Grund im Leben ist nicht das, was wir tun, auch nicht unser Gefühl Gott oder Menschen oder uns selbst gegenüber, auch nicht unsere Deutungen und Gedanken, sondern die Zusage Gottes, die er uns in Jesus Christus gibt. Das ist ein fester, unzerbrechlicher Grund. Daher vertrauen wir auf seine Zusage. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, der Erbarmer. In dieser Gewissheit stärke uns Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.